SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Tina Siegmann. Die Lage in der Ukraine wirkt wie festgefahren. Die Kämpfe gehen weiter, aber ohne besondere Erfolge, weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite. Und währenddessen soll die Waffenruhe in Mariupol, um Menschen aus der umkämpften Stadt herausholen zu können, wieder einmal nicht eingehalten werden. Das werfen ukrainische Behörden den russischen Streitkräften vor. Annette Kamera über eine Familie, die es nach 2 Monaten aus Mariupol herausgeschafft hat.
Artyom ist ein schmächtiger Junge mit Batman-Kappe auf dem Kopf. 2 Monate hat er mit seiner kleinen Schwester, der Mutter und dem Vater im Stahlwerk Azovstal in Mariupol ausgeharrt. Er mochte es nicht, dort sitzen zu müssen, sagte er. Hat es am Ende nicht mehr ausgehalten. Wasser und Essen gab es zwar, aber sonst wenig. Raus aus dem Keller, um mal zu schauen, was oben an der Oberfläche passiert, durfte er nicht. Zu gefährlich. Währenddessen scheiterte ein Evakuierungsversuch nach dem anderen. Und Anfang Mai kommt es dann zum 6. Versuch, wie Artyoms Vater erzählt. Der Bus konnte nicht bis zum Gebäude fahren, erzählt Igor, der vor dem Krieg bei Azovstal gearbeitet hatte. Und so liefen sie mit dem wenigen, was sie hatten, bis zum Bus. Danach fuhren sie dem ukrainischen Militär hinterher, durch vermintes Gelände, vorbei an zerbombten Gebäuden und Brücken. Bis sie nach Saporischschja kamen, einer nur gut 200 Kilometer von Mariupol entfernten Stadt. Die Kämpfe dauern bis heute an. Und immer wieder soll die russische Seite dabei die Waffenruhe stören, die Evakuierungsversuche erst möglich machen würden. Auch heute wieder teilt Petro Andruschenko, Berater des Bürgermeisters von Mariupol, über Telegram mit. Ein Auto, welches auf dem Weg zu Zivilisten aus dem Stahlwerk war, soll heute beschossen worden sein. Der Feind breche immer wieder alle Vereinbarungen, sagt Andruschenko. Währenddessen legt Außenminister Sergej Lavrov Blumen vor ein Mahnmal für Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Russland bereitet sich dieser Tage auf den 9. Mai vor, den Tag des Sieges über den Faschismus in Europa, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Was das allerdings für die Ukraine bedeuten könnte, darüber wird zurzeit viel gerätselt. Auch weil Aussagen wie die des Kreml-Sprechers Dmitri Peskov nur zu weiteren Spekulationen führen. Natürlich können Informationen über eine spezielle Militäroperation am Vorabend des Beginns dieser Operation nicht weit verbreitet werden. Das ist eine absolut normale Praxis. In Saporischschja in der Ukraine ist Artyom mit seiner Familie mittlerweile in Sicherheit. Noch. Denn die russischen Truppen sind nur ungefähr 60 Kilometer weit entfernt und versuchen weiter im Süden vorzurücken. Artyom wünscht sich Frieden, erzählt er, und dass alle seine Bekannten überlebten. Sein Vater Igor wirft kurz ein und Fremde auch. Ja, alle sollen überleben, sagt Artyom. Ich wünsche mir nur, dass es keinen Krieg mehr gibt, sagt der Junge. Alles, was er sonst noch braucht, das hätte er.
Es hat sehr lange gedauert. Aber jetzt liefert Deutschland doch schwere Waffen an die Ukraine. 7 Panzerhaubitzen 2000. Es sind hochmoderne Waffensysteme. Und ab nächster Woche werden ukrainische Soldaten in Rheinland-Pfalz daran ausgebildet. An der Artillerieschule in Idar-Oberstein. Mario Kubina.
Eine besondere Waffe. So hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die Panzerhaubitze 2000 bei ihrem Besuch in der Slowakei genannt. 7 solcher Artilleriegeschütze will die Bundesregierung der Ukraine zur Verfügung stellen. Aus Solidarität mit dem angegriffenen Land, wie Lambrecht sagte.
Deswegen wird es ab nächster Woche die Ausbildung geben in Deutschland an dieser Waffe, an dieser Panzerhaubitze.
Und zwar an 2 Standorten in Rheinland-Pfalz. Die Panzerhaubitze 2000 gilt als eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit. Sie besteht aus einer Kanone, die auf ein Kettenfahrzeug montiert ist. Damit ähnelt die Haubitze einem Panzer, wird aber als schweres Artilleriegeschütz bezeichnet. Nach Einschätzung der Bundeswehr liegt die Stärke der Haubitze in deren Präzision. und darin, dass sie auch Ziele in relativ großer Entfernung erreichen kann. Möglich sei eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern. So soll den eigenen Soldaten im Gefecht auch aus größerer Entfernung Schutz geboten werden. Eine Waffe mit hoher Feuerkraft, aber kann die Bundeswehr angesichts der veränderten Sicherheitslage wirklich darauf verzichten? David Helmbold vom Bundesverteidigungsministerium hat sie am Mittag in Berlin so beantwortet.
Wir müssen die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten. Gleichzeitig gilt es, die Ukraine so wirkungsvoll wie möglich zu unterstützen. Und da gilt es natürlich, eine entsprechende Balance zu wahren.
Und aus Sicht der Ministerin bleibt diese Balance gewahrt.
Das ist der richtige Weg. Ich muss als deutsche Verteidigungsministerin darauf achten, dass die Bundeswehr nicht geschwächt wird. Und das kann ich für diesen Fall auch gewährleisten.
Lamprecht hält die geplante Lieferung für vertretbar, weil die zugesagten Panzerhaubitzen nicht aus Beständen der aktiven Truppe stammen, sondern aus einem Materialpool mit Großgerät, das instand gesetzt oder gewartet werden muss. Auch die Niederlande haben der Ukraine Panzerhaubitzen 2000 in Aussicht gestellt. 5 Stück steuert der EU-Partner bei. Damit kann die Ukraine insgesamt mit 12 Geschützen dieses Typs rechnen. Kritik an den Plänen kommt von Teilen der Opposition im Bundestag. Die linke Fraktion befürchtet, dass der Krieg durch die Lieferung von Panzerhaubitzen nur verlängert wird. Ein Argument, das die Regierung nicht gelten lässt. Kanzler Olaf Scholz hat bei einem Auftritt in Hamburg die Waffenlieferungen an die Ukraine nochmal verteidigt.
Denn so, und ich bin überzeugt, nur so, erfüllen wir den deutschen Nachkriegskonsens des nie wieder heute glaubwürdig mit Leben.
Wann genau die Panzerhaubitzen in die Ukraine transportiert werden, ist offen. Fest steht, dass erstmal ukrainische Soldaten daran ausgebildet werden. Und aus dem Verteidigungsministerium heißt es, so ein Training dauert normalerweise rund 6 Wochen.
Hilfe für die Ukraine. Die Hilfslieferungen für die Menschen sind enorm wichtig. Lebensmittel, Medikamente und vieles andere. Eine ungewöhnliche Anfrage bekam die Hochschule Kaiserslautern von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Denn die Gesellschaft fragte nach Spezialgarn für Tarnnetze. Und da sagten die Kollegen der Hochschule am Standort Pirmasens sofort, klar, können wir, machen wir. SWR1-Reporterin Michelle Habermehl hat die Leiterin des Studiengangs Textil- und Ledertechnik, Professor Luisa Medina, getroffen.
Professor Luisa Medina steht in der Strickerei der Hochschule. Sie hält eine Garnrolle in der Hand. Der Faden ist schwarz und extrem reißfest. Sie zieht kräftig an ihm und versucht, ihn auseinanderzureißen.
Es sind Garne, die in der Regel aus Polyamid oder Polyester bestehen, mit sehr hohen Festigkeiten. Die sind mit der Hand nicht kaputt zu kriegen.
In wenigen Tagen soll dieser Garn in die Ukraine geliefert werden. Daraus werden dann Tarnnetze hergestellt. Diese werden im Militär dazu genutzt, Soldaten, Schutzausrüstung, ja sogar ganze Panzer zu tarnen. Das macht es dem Angreifer zum Beispiel bei der Aufklärung aus der Luft schwerer herauszufinden, wo sich ein gegnerischer Standort befindet. Der Bedarf an diesem speziellen Garn ist extrem hoch, weiß Luisa Medina.
In der Ukraine gibt es diese Garne gar nicht mehr. Deshalb kam bei uns im Bereich Leder und Textil die Anfrage, ob wir vor Ort solche Garne haben. Wir haben nur aber eine kleine Menge an Garne gehabt und haben wir deshalb verschiedene Unternehmen kontaktiert, ob sie was spenden könnten. Und tatsächlich kamen über 500 Kilo von dieser speziellen Nähgarne zusammen.
Kollegen von Luisa Medina kommen aus der Ukraine. Somit war von Anfang an klar, dass das Kollegium auf vielfältige Weise helfen möchte. Sie haben zum Beispiel eine Sammelaktion für Güter, die in die Ukraine geliefert werden, gestartet. Manche von ihnen sind an die polnische Grenze gefahren, um Angehörige und befreundete Familien der ukrainischen Kollegen abzuholen. Und dann hat eine der Kolleginnen mitbekommen, dass eine Unterkunft in der Nähe von Pirmasens Babydecken benötigt. Luisa Medina und ihre Kollegen wollen der Ukraine weiterhin helfen und ihren Standort für Textil- und Ledertechnik dafür nutzen. Ob mit Garnen für Tarnnetze, die in die Ukraine geliefert werden, oder hier vor Ort mit Babydecken.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR1 Rheinland-Pfalz.